Zu Gast heute eine Frau, die mehr Akten gelesen hat als Markus Söder und Edmund Stoiber zusammen. Das will was heißen, gerade in Bayern. Aber sie kennt sich aus mit den Akten der Strafjustiz. Es heißt, Frau Rückert, jeder Mensch könne zum Mörder oder zur Mörderin werden. Ist das so?
Ja, wir haben ja eine Zeit in Deutschland hinter uns. Sie liegt jetzt 80 Jahre zurück. Da war die Frage, wer ist Mörder, wer ist nicht Mörder, sehr volatil. Und da wurde einer oder andere, der dachte, er sei ein braver Bürger, zum Mörder und hinterher wieder zum braven Bürger.
Das heißt, man darf sich selbst nicht über den Weg trauen?
Auf keinen Fall.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit Sabine Rückert, war stellvertretende Chefin der Zeit.
Und zwar lange Zeit, von 2012 bis 2023. Ihre neue Heimatstadt, Ihre Wahlheimat ist Hamburg. Was machen Sie, wenn Sie in München sind? Haben Sie Orte, an die es Sie zieht?
Nö.
Also völlig unsentimentales Verhältnis.
Doch, ich habe hier, es gibt hier ein paar schöne Hotels. Ich probiere jetzt mal in den Tagen, in denen ich hier in München bin, das neue Hotel vom Augustiner aus. Das heißt Fräulein Wagner, hinter der Bavaria. Schaue ich mal, wie das ist.
Dann lernen Sie das Westend kennen.
Ja, da bin ich ja zur Schule gegangen.
Ja, aber an die Schule, so wie Ihre Erzählungen übers Abitur klingen, auch keine besonders sentimentalen Erinnerungen.
Doch, meine letzte Schule ist Ludwigsgymnasium an der Fürstenrieder Straße. Es war okay.
War okay?
Da war ich gerne. Es war die einzige Schule, in die ich ganz gern gegangen bin.
Ansonsten hatten Sie es nicht so mit der Schule?
Nö.
Da kommen wir auch noch hin. Ich würde aber jetzt mal mit Ihrer journalistischen Laufbahn beginnen, denn Sie waren irgendwie viel unterwegs, wo man Sie eigentlich nicht vermutet, zumindest wenn man Sie nicht näher kennt. Erstmal innerhalb der Journalistenausbildung 2 Jahre Bild-Zeitung.
Ja.
Hat Ihnen das genutzt?
Ja, hat mir sehr genutzt. Na, wir haben ja gerade von der Selbsteinschätzung gesprochen und von dem sich selbst nicht über den Weg trauen. Da ist die Bild-Zeitung eine gute Schule. Also wer meint, er sei gefeit gegen alle möglichen Situationen, im Drucksituationen und Selbstunterwerfungssituationen, der soll mal eine Zeit lang in der Bild-Zeitung arbeiten, dann hinterher hat er ein anderes Bild von sich. Also ich habe das da erlebt und ich weiß nicht, wie das heute ist in der Bild-Zeitung, das ist ja 30 Jahre her. Aber ich hab damals schon gelernt, dass ich mich für freier und gelassener hielt, als ich dann letztlich war.
Wissen Sie da ein Beispiel?
Naja, ich meine, allein die Tatsache, dass ich unterschrieben habe, weil ich auf diese Schule gehen wollte, habe ich unterschrieben, was ich alles im Journalismus beherzigen werde. Also ich werde für die freie Marktwirtschaft sein, ich werde für die USA sein, ich werde für den Staat Israel sein. Das sind alles Sachen, die hätte ich vielleicht auch freiwillig getan. Aber ich möchte nicht, dass man mir vorher einen Zettel hinlegt, für was ich jetzt journalistisch zu stehen habe.
Das müsste Ihnen aber bei der Taz dann genauso gegangen sein. Auch die haben Redaktionsstatuten.
So ist es, aber die habe ich nicht unterschreiben müssen. Mhm. Und von der Taz war ich ja dann auch nach einem Jahr geheilt.
Und dann waren Sie bei der Zeit, haben da sozusagen ihre berufliche Heimat gefunden. Auch gerade deshalb, weil es nicht diese strenge publizistische, selbst auferlegte Linie gab?
So ist es. Also ich habe bei der Zeit nicht erlebt, dass man mir Vorschriften gemacht hätte, was ich gut und was ich schlecht zu finden hätte. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Zeit und ich ungefähr die gleichen Vorstellungen von der Welt haben. Aber dann habe ich da eben hingehört.
Sie waren bei der Zeit lange Jahre Gerichtsreporterin. Mhm. Was befähigt Sie zu diesem Job? Eine gewisse innere Härte, die Sie auch haben?
Nö, also es ist ein Reporterjob. Befähigt hat mich erstmal gar nichts, sondern nur das Interesse und die Bild-Zeitung, denn ich hatte da auch die ganze Zeit mit Kriminalsachen zu tun. Und ich habe gemerkt, dass Kriminalsachen bei der Zeit 0,0 Rolle spielen, als ich da angefangen habe. 1992.
War man sich dafür zu fein oder wie erklären Sie sich das?
Ja, dafür war man sich zu fein, ja. Und es gab dann schon die eine oder andere Kriminalberichterstattung, aber die ist aus meiner heutigen Sicht, war das ein Desaster. Also es waren unmögliche Berichterstattungen und habe ich aber damals auch nicht so gesehen. Also ich habe nur gemerkt, das gibt es nicht, das Fach, und dann habe ich das besetzt. Und seither gibt es Kriminalberichterstattung und Justizberichterstattung und Polizeiberichterstattung bei der Zeit.
Und damit auch eine Kontrollfunktion.
Ja, natürlich. Warum sollen Gerichte und Polizisten und und Oberlandesgerichte und der BGH einfach bei der Zeit nicht vorkommen.
Dennoch bleibt vieles im Dunkeln, unter anderem Tötungsdelikte, Mordfälle, die nicht erkannt werden, weil die Leichenschau nicht angeordnet wird oder dabei geschlampt wird. Gibt es da eine Größenordnung zahlenmäßig dazu?
Ich habe darüber keine Erhebungen gemacht, aber die Rechtsmediziner haben vor einigen Jahren dazu eine Erhebung gemacht und kamen zu einer erheblichen Kohorte von Personen, die deren nicht freiwilliges oder nicht natürlicher Tod nicht erkannt worden ist. Da sind auch viele Suizide dabei, die als natürliche Tode eingeschätzt werden und Unfälle, aber eben auch Tötungsdelikte. Und wie ich höre, also bestimmt noch mal so viele, wie erkannt werden.
Sie sagten vorher so ein bisschen bescheiden oder schnoddrig oder beides. Nö, da gibt es keine spezielle Fähigkeit, die mich zur Gerichtsreporterin macht. Dennoch, glaube ich, braucht man eine gewisse Hartnäckigkeit, die jetzt nicht jedem sozusagen im journalistischen Blut liegt. Mhm. Sie müssen Leute dazu bringen, mit ihnen zu sprechen, die eigentlich ja nicht sprechen wollen. Wie machen Sie das?
Dieses Problem hat ja so gut wie jeder Reporter, der sich ein bisschen über das Lesen von Büchern oder über das Beschreiben von Blumen oder sowas hinaus bewegt. Also jeder, der mit Menschen zu tun hat, und natürlich ist es bei der Kriminalberichterstattung so, dass man es immer mit sehr, sehr haarigen Themen zu tun hat, die an die Substanz gehen, oft auch archaischen Themen. Kriminalität führt ja immer in eine archaische Welt mit Rache und ganz intimen Motiven. Und da redet natürlich keiner gerne drüber. Und dann die Leute zu knacken, ist schwierig. Aber es gelingt auch sehr oft nicht, muss man auch dazu sagen.
Ich habe vorher so natürlich scherzhaft gesagt, Sie haben mehr Akten gelesen als Söder und Stoiber zusammen.
Sicher nicht.
Wahrscheinlich nicht, und zwar andere Akten. Kommt es bei der Verbrechensaufklärung auch darauf an, wie Akten geführt sind, wie gut oder wie schlecht was erfasst wird?
Ja, unter Umständen schon. Also es ist zurzeit eine sehr interessante Diskussion, weil sich die Bundesländer weigern, die Idee des Bundesjustizministers durchzusetzen, dass Hauptverhandlungen dokumentiert werden. Also wenn Sie jetzt eine schwere Straftat begehen und Sie müssen vor das Landgericht, im Amtsgericht ist es noch ein bisschen anders, aber im Landgericht wird überhaupt nichts dokumentiert. Wenn Sie da vor Gericht stehen, wird alles, was da gesprochen wird, nicht aufgezeichnet. Das heißt, jeder schreibt mit und hinterher hat jeder was anderes mitgeschrieben. Der Verteidiger schreibt mit, der Staatsanwalt schreibt mit, das Gericht schreibt mit. Da gibt es den sogenannten Berichterstatter, der muss alles aufzeichnen. Und man schreibt natürlich das mit, was einen interessiert. Und manchmal kommt man auch nicht mit, wenn sehr schnell gesprochen wird. Und das ist die Dokumentation, auf der dann später ein Urteil basiert. Und das ist verantwortungslos, finde ich. Zumal wir ja in einer Welt leben, in der jeder Scheißdreck dokumentiert wird. Also jeder Busfahrer.
Nur wenn es um Mord und Totschlag geht, dann
nicht. Nur wenn es um Mord und Totschlag, Kindesmisshandlung und irgendwelche Massenmorde geht, dann wird nicht dokumentiert. Dann schreibt jeder mit und hinterher schaut man mal, was davon noch im Urteil steht. Und das ist fahrlässig und absurd, denn in anderen europäischen Ländern wird das nicht gemacht, nur hier.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft Sabine Rückert. Diskutiert unter Pfarrerstöchtern.
Unter Pfarrerstöchtern, dazu kommen wir gleich. Sie haben mal gesagt, ich hoffe, Sie wissen noch, warum Sie das gesagt haben, Jesus hat sich geirrt. Erinnern Sie sich an den Satz?
Ich weiß nicht mehr, wann ich den gesagt habe, aber er hat sich geirrt.
Sie haben gesagt, er hat sich geirrt, weil er nicht absehen konnte, dass wir 2000 Jahre später noch über ihn sprechen.
Ja, das war im Interview mit Giovanni, genau. Habe ich das gesagt. Ja. Weil er war ja ein Apokalyptiker. Er dachte, er kommt nächste Woche wieder.
Giovanni oder Jesus? Jesus.
Na, wenn Giovanni ein Apokalyptiker wäre, wäre es schlecht um die Zeit bestellt.
Ein Scherz, weil ihn so viele verehren. Ein Scherz. Also Jesus Apokalyptiker. Sagten Sie. Sie sind Pfarrerstochter und dennoch ist vieles anders, als man sich das so vorstellt. Mhm. Beginnen wir mal bei Ihrem Vater. Der ist in einem Gefängnis groß geworden. Wie schafft man das?
Ja, mein Großvater war Elektriker im Nürnberger Gefängnis. Und hat da auch gewohnt mit seiner Familie. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie so eine Souterrain-Wohnung hatten, also wo es die Fenster schon zur Hälfte in der Erde waren. Da gab es so einen Schacht und oben liefen die Leute rum, da hat man die Füße sehen können. Da haben die gewohnt und das war 1914 ist mein Vater geboren, also im Anfang des Ersten Weltkriegs. So lange ist das schon her. 110 Jahre wäre der
das
jetzt.
Das ist die Generation, die beide Weltkriege.
Ja. Mein Vater hat den ersten als Kind erlebt, also als Kleinkind, und den zweiten dann als Wehrmachtsangehöriger, als Soldat.
War, glaube ich, in Frankreich, oder?
Ja, in Frankreich, stationiert am Atlantik.
Hat sich aber sozusagen von der Geisteshaltung der Nationalsozialisten auch in seinem späteren Leben ja deutlich emanzipiert, will ich mal sagen.
Oder? Ja, er war auch nicht, er war auch weder in der Partei noch war er in irgendwann in der SA oder geschweige denn in der SS. Also er war überhaupt nicht irgendwie Funktionär dieses Systems. Aber er hat halt zu dieser Zeit gelebt, nicht? Und war in der Wehrmacht. Das ist natürlich auch nicht schön.
Wenn man Pfarrerstochter hört, dann geht einem sofort, vielleicht auch einfach blöderweise, das Bild aus: ein Pfarrhaus, viele Kinder, sonntägliche Gottesdienste, Tischgebet.
So, ja, so ähnlich war es auch.
So ähnlich war es auch? Mhm. Wie war es bei Ihnen?
Ja, so. Viele Kinder, sonntägliche Kirchenbesuche, Tischgebet.
Aber Ihr Vater war geschieden?
Ja, mein Vater hatte ein paar Flecken auf der Weste.
Ja.
Er war geschieden und hatte mit seiner ersten Frau zwei Kinder zusammen. Und die Scheidung verlief sehr unerfreulich und hässlich und war so eine Nachkriegsscheidung. Nicht? Die Ehe war vorher schon nicht so dolle, aber hinterher war sie eine Katastrophe nach den 6 Jahren Krieg. Und dann ging das also sehr hässlich auseinander. Und das hat mein Vater dann auch dazu veranlasst, den Kirchendienst zu quittieren, weil er in der Kirche keine Chancen mehr hatte, in irgendeiner Weise was anderes als Religionslehrer zu sein.
Spielte in dieser Rehe das Thema Falschbeschuldigung eine Rolle, dass Sie dann im Leben noch ein paar Mal getroffen haben,
dieses
Thema?
Ja, in diesem Fall ja. Er wurde beschuldigt von seiner Frau. Damals gab es ja auch noch diese hässliche Regelung der Schuldhaft.
Bei der Ehe musste einer schuld sein.
Ja, es musste einer schuld sein und sie war schuld, weil sie hatte einen neuen Mann, während er weg war. Und um das irgendwie zu kaschieren und um auch die Kinder behalten zu können, um die es ja dann auch ging, hat sie ihm vorgeworfen, er hätte die Kinder misshandelt. Und das war eine Lüge. Ich bin ja auch mit ihm aufgewachsen. Also es war eine Lüge und das hat ihn sehr, sehr verfolgt.
Ihre Mutter war, wenn ich es richtig weiß, verwitwet, bevor sie ihren Vater kennenlernte.
Ja, die war auch schon mal verheiratet.
War auch schon mal verheiratet und der
eine
Mann fiel. Eine Kriegswitwe. Mhm. Und dennoch dann sozusagen, zumindest rekonstruiert sich das so aus dem, was Sie erzählen in Interviews, ein großes Glück, dass Ihre Eltern sich getroffen haben.
Ja, finde ich auch. Also für mich vor allem.
Weil?
Für die Eltern auch, aber für mich war es das allergrößte Glück.
Sie waren das, was man Ihnen jetzt gerade nicht so anhört, das behütete Nesthäkchen.
Ja, ich war das kleinste Kind von Vieren, die Sie gemeinsam hatten.
Und Ihre Eltern haben dann, als der Vater den Kirchendienst quittierte, was zusammen aufgezogen, was Giovanni Di Lorenzo, da ist er wieder, als Altenheim-Imperium beschrieben hat. Was ich ein lustiges Wort finde fürs Augustinum.
Ja,
tatsächlich.
Genau. Ja.
Haben die beiden sozusagen.
Es wird jetzt 70 Jahre, das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade in München bin.
Da sind Sie noch gern gesehen als Rednerin.
Morgen wird der 70. Geburtstag vom Augustinum gefeiert und da bin ich dabei und trete mit meiner Schwester Johanna auf.
Zu der kommen wir gleich. Inwieweit ist die Familie noch verwickelt ins Augustinium? Gibt es da noch Verbindungen?
Ja, es sitzen zwei Abgeordnete der Familie im Aufsichtsrat.
Also Ihre Schwester haben Sie angesprochen, Johanna Haberer, Theologieprofessorin und Mitpodcasterin bei Unterpfarrerstöchtern.
Ja, das ist ein Zeit-Online-Podcast. Der hat also mit dem Augustinium nichts zu tun.
Nein, ach so, das wirkt jetzt gerade so. Nee, das ist ein Zeit-Online-Podcast, Sind Sie gläubig, sind Sie Agnostikerin, sind Sie Atheistin oder wollen Sie es nicht sagen?
Doch, also ich sage es mal so, ich bin ja mit so einem Kinderglauben aufgewachsen und wir haben ja auch gebetet und das Gefühl, ich hatte auch von zu Hause aus das Gefühl, dass auf mich aufgepasst wird. Und dieses Gefühl des Geborgenseins hat sich natürlich auf meine gesamte Weltsicht gelegt und da hatte dann auch eine gute Macht, hatte da einen großen Platz drin. Aber ich im Laufe der Zeit habe ich mir dann, also sagen wir es mal so, Ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Also der gesamte Aufbau des Alls und das alles das, was man mitbekommt, ist so erstaunlich und so großartig, dass ich mir vorstellen kann, dass es dahinter einen Willen gibt. Aber ich glaube nicht, dass es diesen Gott in der Bibel gibt. Also je mehr ich mich mit der Bibel beschäftige und je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto sicherer bin ich, dass das also.
Es klingt so, als seien Sie ganz froh, dass es den Gott aus der Bibel nicht gibt.
Das stimmt, da bin ich auch sehr froh. Wenn man die Bibel aufmerksam liest, kann man nur hoffen, dass es ihn nicht gibt.
Inwiefern unterscheidet sich die Perspektive Ihrer Schwester auf die Bibel von Ihrer?
Ja, meine Schwester hat ja einen Missionsauftrag. Meine Schwester ist ordinierte Pfarrerin. Die hat ja sozusagen, die ist Teil der Kirche. Also sie ist nicht mehr Teil der Kirche insofern, als dass sie keine Pfarrerin mehr ist, also mit einer Gemeinde. Aber sie ist Professorin für Theologie gewesen bis vor kurzem und damit auch Teil der Kirche und auch Teil dieses Weltbildes der Kirche. Das teile ich nicht. Also ich finde, dass das Weltbild der Kirche, ich bin ein großer Freund der Kirche und ich bin auch sehr gerne Kirchenmitglied, aber wenn ich mir das angucke, was da verlangt wird von einem zu glauben, das kann keiner glauben. Das ist zu viel verlangt für mich.
Sind Sie Team Johannes, Team Matthäus oder Team Johannes oder Team Matthäus Passion oder Team Weihnachtsoratorium, wenn Sie sich entscheiden müssen?
Ja, ich bin Team Matthäus Passion.
Team Matthäus Passion, ja. Team Arie erbarme dich oder Team Choräle?
Ich bin Team Choräle. Und ich muss jetzt auch zum Johannesevangelium sagen, ja. Da ist der Johannespassion, Herr, lass dein lieb Engelein.
Der Schlusschoral.
Ja, das wird bei meiner Beerdigung gespielt.
Da ist aber ein Stück Kinderglauben drin.
Das macht nichts, dann bin ich ja tot.
Unter Pfarrerstöchtern heißt ein Podcast von Sabine Rückert gemeinsam mit ihrer Schwester, damit wir die Hörerinnen und Hörer nochmal mitnehmen, die diesen Podcast nicht kennen. Was machen Sie da? Was veranstalten Sie da mit Ihrer Schwester?
Wir erzählen die Bibel. Also das ist kein Kirchenfunk oder sowas, sondern wir haben uns vorgenommen, einmal die ganze Bibel zu erzählen und zwar mit eigenen Worten, weil die Bibel eben einfach ein sehr schwieriges, komplexes Buch ist, es ja eigentlich eine Bibliothek, die Bibel, von vielen verschiedenen Leuten geschrieben, mit vielen verschiedenen Absichten und Interessen und ganz sicher nicht von Gott geschrieben. Aber wir erzählen sie, also wie ich erzähle die Bibel und wir reden dann über verschiedene Themen, die wir da besprochen haben, über Geschichten, was die bedeuten könnten, was der Mythos, was weiß ich, Auszug aus Ägypten oder Frau Lot kehrt sich um und wird zu Stein oder weiß der Teufel, was das bedeuten könnte, auch tiefenpsychologisch oder.
Wo sind Sie denn gerade?
Im Moment, wir haben das Alte Testament hinter uns gelassen, sind jetzt im Neuen Testament und jetzt aktuell läuft die Austreibung der Dämonen. Was bedeutet Dämonenaustreibung? Warum fahren Dämonen in Schweine und Schweine ersäufen sich dann? Also, was für verrückte Storys und was hat das alles in der Bibel zu suchen? Und darüber reden wir gerade. Und das alles wird flankiert mit moderner Literatur.
Wie viele Folgen haben Sie fürs Alte Testament gebraucht?
Oh, viele.
Ich frage nur, ob das in Lebzeiten abzuschließen ist, dieses Projekt.
Ja,
also
natürlich.
Ich hoffe, Sie werden 120, aber
nein, dennoch. Nein, wir werden gar nicht 120 werden müssen. Wir schließen es wahrscheinlich nächstes Jahr ab.
Kann man in der Mitte einsteigen, jetzt im Neuen Testament, oder muss man sich das Alte Testament auch noch antun?
Nein, man kann überall einsteigen. Es gibt auch Leute, die hören uns selektiv. Es gibt ja auch ganz vereinzelte Geschichten in der Bibel und dann gibt es wieder welche, die muss man über 10 Folgen erzählen. Also es ist sehr unterschiedlich. Der Auszug aus Ägypten, dann durch die Wüste, Negev und so weiter, das dauert natürlich, bis man da durch ist. Und zum Teil ist es auch langweilig. Und das versuchen wir dann eben abzukürzen. Also das Volk Israel hat für diese Ministrecke 40 Jahre gebraucht. Wenn man das umrechnet, sind
in
sie
Kilometer.
Jeden Tag 5 Zentimeter gegangen. Nur so kann man diese Strecke40 Jahre brauchen. Also gibt es auch Rechnungen und so weiter.
Welches Verhältnis hatten Sie zu Ihrer Schwester, als Sie klein waren?
Gut, schon immer.
Sonst könnten Sie das nicht machen,
nee,
oder?
Nee, meine Schwester und ich, wir sind uns sehr nah. Wir sind zusammen, wir haben uns früher ein Zimmer geteilt. Sie ist 5 Jahre älter als ich oder 4,5 Jahre und sie hat immer auf mich aufpassen müssen, was sie in früheren Tagen mit einem gewissen
biblische Plage.
Groll verbunden hat. Ich war eine biblische Plage.
Eben,
das ist
so ist das meistens.
Ja, und dann haben wir hat das Leben uns auseinandergetrieben. Wir haben ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen und jetzt wohnen wir auch nebeneinander. Sie wohnt im Nebenhaus.
Gehört sie zu ihrer WG dazu oder nicht im strengeren
Sinne? Sie gehört im strengsten Sinne. Also sie wohnt jetzt nicht bei uns im Haus, aber im Nebenhaus.
Aber bei Ihnen im Haus wohnen erstaunlich viele Menschen.
Ja, da wohnen ja immer weniger Menschen, weil die Kinder ausziehen.
Ja.
Aber wir waren mal 7. Ja, wir waren mal zwei Paare und 3 Kinder.
Und sozusagen als WG schon lange miteinander verbunden?
Oh ja, seit ich bei der Zeit bin. Also seit 1992 wohnen wir zusammen.
Überhaupt sind Sie erstaunlich treu. Ihren Mann kennen Sie, seit Sie 17 sind.
Ja, im Ludwigsgymnasium kennengelernt, in der 11. Klasse.
Ja.
Wir waren kürzlich da und haben uns umgeguckt, was sich da alles verändert hat.
Sie haben mal gesagt, Ihr Mann kriegt hin, dass alle machen, was er will, nur keiner merkt es.
Ja, so, genau so ist er.
Ein Stiller?
Ja, also er sagt dann schon was und was er sagt, hat Hand und Fuß. Und muss dann nichts zurücknehmen, so wie ich. Ich sag oft was und dann muss ich mich wieder entschuldigen oder muss es zurücknehmen. Da ist er anders. Er überlegt sehr lange und ist ein stiller Bayer.
Gab es Tiere in Ihrer Wohngemeinschaft?
Ja, aber keine, die ins Haus kommen.
Ah.
Also ich schätze Tiere sehr. Ich schätze auch Wildtiere sehr, also Igel und Füchse. Und wir haben auch ein Nutria jetzt im Garten. Das habe ich sogar fotografiert kürzlich. Ein Nutria.
Was ist ein Nutria?
Ja, das ist so ein Zwischending zwischen einem Biber und einer Ratte, Bisamratte.
Mhm.
Und die wohnt so in einem Tümpel, der bei uns ist.
Schätze ich Sie richtig ein, dass Sie die benannt haben? Hat die einen
Namen?
Nein,
die hat keinen Namen.
Hat sie nicht?
Nein,
okay.
Nein.
Okay.
Dann haben wir Rehe im Garten und einen großen Hasen. Und früher habe ich Pferdchen gehabt, aber jetzt nicht mehr. Jetzt haben die Wildtiere bei uns. Also die Hähne, wir haben auch noch mal ein paar Hühner gehabt, die sind auch verblichen inzwischen. Die hat alle der Fuchs geholt und dann haben wir es aufgehört.
Aber den Fuchs bestrafen Sie dafür nicht?
Nein, der Fuchs ist ja irgendwie sein Job.
Also.
Ja, aber natürlich, der Fuchs. Ich gönne es dem Fuchs.
Sie gönnen es dem Fuchs. Sie sind absolut versierte Gerichtsreporterin, haben in Ihrem Leben viel mit Schuld und mit Verbrechen zu tun gehabt. Was zählt in Deutschland die Unschuldsvermutung? Kann man auf die bauen?
Ja, es kommt drauf an, nicht? Es kommt drauf an. Es gibt Fälle, da ist einfach gerade bei Aussage gegen Aussagesituation ist man, wenn man Pech hat, verurteilt, bevor irgendwas feststeht. Also das habe ich ja gerade im Fall Kachelmann erlebt. Da war ich ja selber dabei, wie ich bei der Abschaffung der Unschuldsvermutung durfte ich zugucken.
Haben sich aber dagegen gewehrt, haben als eine der wenigen öffentlich
festgelegt. Ja, er wurde ja dann auch freigesprochen, nicht? Aber es gibt eben viele Sachen, da wird es eingestellt und da bleibt so ein übler Geschmack danach. Also schön ist es nicht. Und die Unschuldsvermutung ist eine ganz, ganz schwierige Sache, weil wir natürlich als Journalisten, wenn wir über Dinge berichten, die gerade ermittelt werden und die in der Entstehungsphase sind, also eine dringende Verdachtsberichterstattung machen, tragen wir ja schon zur Untergrabung der Unschuldsvermutung bei. Und wenn man dann das alles berichtet und hinterher sagt man, ja, aber die Unschuldsvermutung gilt, dann ist das ja fast schon heuchlerisch. Also es ist die Journalisten haben eine große Verantwortung da manchmal geht zwischen dem Auftrag des Journalisten und der Unschuldsvermutung gibt es keinen Konsens.
Sie haben im Fall Kachelmann gesagt, dass Sie sich gewundert haben oder entsetzt darüber waren, dass überhaupt es zur Hauptverhandlung kam. Wieso waren Sie sich in diesem Fall, jetzt mal für die Hörer, die diesen Fall nicht mehr so ganz präsent haben, kann man zusammenfassen, warum Sie sich so früh so sicher waren?
Ich war deswegen mir so sicher, weil ich die gesamte Aktenlage kannte, bevor die Hauptverhandlung überhaupt angefangen hat, weil jemand aus dem Inneren der Justiz den Eindruck hatte, dass hier was oberfaul ist und mir das gesamte Konvolut zur Verfügung gestellt hat. Und da habe ich gesehen, dass die Anklage nichts in der Hand hat gegen ihn, außer einer Zeugin, die behauptet hat, sie sei von ihm vergewaltigt worden unter Vorhalten eines Messers und die selber falsche Beweise hergestellt hatte, die nachweislich mehrfach gelogen hatte und drauf und dran war oder ein Motiv hatte, ihn zu vernichten. Und nun gut, es gibt immer wieder Hass, gerade in Beziehungen, die Enttäuschung dann auslösen oder die zu Ende gehen, für einen der beiden enttäuschend zu Ende gehen. Da gibt es natürlich massiven Hass, aber dass man dann sich als Strafjustiz da einspannen lässt und dann mit der Vernichtung einer Person beginnt, ja, ohne mal hinzugucken, was könnte da dahinter stecken. Das ist schon bodenlos gewesen.
Wir haben vorher darüber gesprochen, dass Ihr Vater falsch beschuldigt wurde. Ja. Konnten Sie sich auf Ihre eigene Unvoreingenommenheit immer verlassen oder hatten Sie manchmal das Gefühl, oh, da habe ich in der Biografie einen Fleck, der mir den Blick trübt? Wissen Sie, was ich meine?
Sind Sie sozusagen
sich selbst gegenüber unbestechlich
gewesen? Dass mein Vater falsch beschuldigt wurde, das wusste ich damals gar nicht.
Ah, okay.
Das habe ich ja erst kürzlich aus Akten rausgenommen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass viele Journalisten über den Fall Kachelmann geschrieben haben, die nicht die Akten kannten?
Ja, sehr viele, alle eigentlich.
Das ist Teil der Antwort, oder?
Das ist Teil der Antwort und sie haben halt dann, die Journalisten haben relativ lange gewartet, bis sie sich irgendwie verhalten haben. Das muss man ihnen schon anrechnen. Aber als die Staatsanwaltschaft dann gegen Herrn Kachelmann die Anklage erhoben hat, gab es dann kein Halten mehr. Da wurden dann auch alte Freundinnen ausgegraben. Die sollten dann irgendwas sagen, was Böses gegen ihn und so. Da hat sich so manches gute Blatt auch wirklich mit Blut bekleckert.
Sie sind damals angegriffen worden. Haben Sie das gut weggesteckt oder hat Sie das angefasst?
Ich war damals so mit dem Fall beschäftigt, dass mich hat es schon angefasst, aber ich habe mir gedacht, die könnten mich alle am Arsch lecken. Also ehrlich gestanden, diese Haltung habe ich manchmal und die muss man auch haben, wenn man Kriminalberichterstatter ist.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
Sabine Rückert, hat True Crime in Deutschland populär gemacht.
Das kann man tatsächlich so sagen, oder, Frau Rückert?
Ja, ich glaube, wir waren der erste True Crime Podcast in Deutschland, ja.
Der unfassbar groß geworden ist. Also der Zeit Online Podcast Verbrechen. Es gibt ein Magazin dazu. Es gibt Verfilmungen und es gibt den Podcast selbst, der unglaubliche Abrufzahlen hat.
Ja. Und es gibt eine Seite in der Zeit, eine Kriminalseite in der Zeit jetzt auch.
Womit erklären Sie sich den Erfolg? Außer, dass der Podcast gut gemacht ist.
Der Podcast ist eigentlich gar nicht so gut gemacht. Also, wir haben ja keinerlei Ahnung gehabt. Also wir sind ja keine Profi-Radioredakteure gewesen oder Radioreporter, sondern wir wollen jetzt damit anfangen, mit Storytelling, aber bislang haben wir es nicht gemacht. Sondern es fing damit an, dass mich der Chef von Zeit Online gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, meine Kriminalgeschichten zu erzählen, die ich recherchiert hätte in den letzten Jahren. Und das war vor 6 Jahren und 2018. Und dann habe ich gesagt, ja, von mir aus kann ich das machen. Da habe ich mir den Andreas Sendker gegriffen, der Chef von unserem Wissensressort in der Zeit.
Der weiß ja gar nicht so viel im Podcast eigentlich, gell?
Ja, der ist aber, der ist ja der Führungsoffizier. Also ja. der ist mein, wie nennt man das, mein Manager. Und der hat dann eben, es ist auch ganz gut, also einer muss dabei sein, der es nicht so gut weiß und dann kann er den anderen richtig fragen und er nimmt eben die Fragen, die das Publikum sich stellt, dann voraus, er antizipiert das und deswegen ist er ein sehr, sehr guter Moderator. Wir haben es am Anfang zu zweit gemacht, da habe ich meine ganzen Geschichten erzählt und dann habe ich aber inzwischen so viele Kriminalreporter gehabt, die auch alle tolle Geschichten recherchiert hatten, dass ich dann angefangen habe, die nach und nach einzuladen. Und dann selbst als Moderatorin mitzuwirken. Und dann haben wir zu dritt oft gesessen oder auch wieder zu zweit. Also es ist unterschiedlich, der Andreas und ich. Und dann haben wir eben ein neues Team mit dazugenommen, weil es einfach immer mehr wurde und immer mehr. Und jetzt haben wir 2 junge Leute, das heißt jung, die sind Anfang 40. Das eine ist die Anne Kunze, die ist meine Nachfolgerin als Kriminalreporterin der Zeit. Und das andere ist Daniel Müller. Der macht das Kriminalmagazin, also die Illustrierte dazu, das Magazin dazu, als Chefredakteur.
Für Menschen, die diesen Podcast, die Zeitverbrechen, nicht kennen, was ist ein typischer Fall? Sagen Sie uns einen Fall, der Sie beschäftigt.
Na, denn typischer Fall sind die Fälle, die wir selbst recherchiert haben. Also wir lesen keine Fälle vor oder machen auch keine Dienstreise ins Archiv, sondern wir erzählen nur Geschichten, die wir selbst recherchieren. Kachelmann zum Beispiel. Kachelmann erzähle ich über 2 Folgen ganz detailliert, wie ich diesen Prozess empfunden habe, was da los war, warum er freigesprochen wurde und warum an dem Verdacht nichts und 0, nichts dran ist. Und die 3. Folge ist dann ein Interview mit ihm selbst, wie er das empfunden hat damals. Das ist zum Beispiel ein typischer Podcast.
Kriegen Sie Rückmeldungen von Menschen vom Fach sozusagen, von Polizisten, von Richtern, von Menschen, die mit diesem Justizsystem beruflich zu tun haben? Was schreiben
Sie? Sehr viele Leute hören uns. Also ich glaube, mich kennt jeder Polizist und jeder Rechtsanwalt. Also und viele Richter kennen mich auch. Also wir haben sogar mal einen Preis bekommen vom Deutschen Richterbund. Oder wir wurden irgendwie belobigt vom Deutschen Richterbund. Die haben uns in ihrer Zeitung, haben die uns gehört und haben gesagt, es sei ein super Podcast. Das, obwohl die Richter gar nicht so gut wegkommen. Aber
Die nicht gut weg?
Naja, wenn die Presse einsteigt, dann passieren ganz oft Sachen, also die Sachen, zu denen ich gerufen werde sozusagen, wo mich einer anschreibt und sagt, da müssen Sie unbedingt hinkommen und so weiter. Wieso wie bei Kachelmann. Mhm. Aber es gibt eben auch viele andere Fälle, in denen natürlich die Presse dann mobilisiert wird, wenn die Möglichkeiten der Justiz am Ende sind. Also wenn Verteidiger nicht mehr durchdringen, wenn Leuten die Kinder weggenommen werden und sie können sich nicht mehr wehren, wenn sie mit den Möglichkeiten des Gesetzes am Ende sind, dann sagen sie, und das war auch, das ist immer wieder der Grund, weshalb ich angerufen werde, das ist ein Fall für die Öffentlichkeit. Und dann ist es natürlich auch hin und wieder tatsächlich wahr, was da schiefgelaufen ist. Und dann schauen natürlich die Gerichte nicht gut aus und deswegen sind die Richter in der Regel sauer.
Ein Verbrecher ist man nicht, zum Verbrecher wird man, oder? Wahrscheinlich in den allermeisten Fällen.
Ja, in den allermeisten Fällen. Es gibt so den Natural-Born-Verbrecher, gibt es angeblich auch.
Aber haben Sie noch nicht so oft getroffen?
Nö, der ist auch eine Ausnahme.
Das heißt, es deutet sich im Prinzip über die jungen Jahre an. Da gibt es eine Vernachlässigung. Da gibt's
ja, es gibt natürlich eine gewisse Veranlagung zur Brutalität und zur Kälte.
Und auch zur Empathielosigkeit.
Ja, gibt es. Aber es gibt natürlich auch die Umstände, die Leute zu Mördern machen. Und ehrlich gestanden habe ich, wenn ich mir die Lebensläufe da angucke, unter welchen Bedingungen bestimmte Leute aufwachsen müssen, denke ich mir, was wäre aus mir geworden? Wahrscheinlich nichts viel anderes. Mhm. Also es geht ja immer um die Möglichkeiten, auszuweichen. Es geht ja immer um die Möglichkeiten, seine Ziele zu erreichen und es geht um die Möglichkeiten, Konflikte zu lösen. Und wenn man das nicht vorgelebt bekommt, wie man Konflikte löst und wie man Ziele erreicht, dann schlägt man irgendwann um sich und das ist dann eben häufig Gewalt.
Das klingt jetzt wie keine gute Nachricht, aber die gute Nachricht dabei wäre ja eigentlich, dass, so wie Sie das schildern, man präventiv wahnsinnig viel machen könnte.
Ja.
Tut man aber nicht.
Naja, ich finde, dass in der Jugendfürsorge deutlich, da wurde ja sehr viel zusammengespart und dafür wurden dann Gefängnisse gebaut. Also ich finde, dieser Bau von Gefängnissen, den kann man auch von Psychiatrien kann man sich schenken, wenn man in die Jugendfürsorge reinbuttert. Und die Leute kommen dann eben hinten kaputt raus aus ihren Elternhäusern, wenn man da nicht eingreift. Und diese Geschichten von tödlichen Kindesmisshandlungen, die immer wieder vorkommen und viele, viele Kinder, die misshandelt werden, ohne dass wir es wissen, weil sie nichts sagen und dann später, viel später, dann eben um sich schlagen und sich dann wehren, aber mit ganz anderen Mitteln und mit illegalen Mitteln und gegenüber denen, die es nicht verdient haben. Das ist dann das Irre dran.
Zu Gast in 1:1 der Talk auf Bayern 2, Sabine Rückert, Zeitjournalistin. Man sagt so ganz oft, die Leute sind so überfordert von der Komplexität der Welt und so weiter. Aber sowohl Verbrechen als auch die Pfarrerstöchter sind keine leichte Kost, was es angeht. Ich denke auch zum Beispiel an den NDR-Podcast zu Corona-Zeiten mit Christian Drosten, der war auch nicht einfach. Nee. Ja, also das heißt doch eigentlich, eine gewisse Komplexität ist durchaus zumutbar den Leuten und wird auch angenommen.
Natürlich, also wenn die Leute keine Komplexität wünschen würden, gäbe es auch die Zeit nicht, gäbe es die Süddeutsche nicht, gäbe es den Spiegel nicht, gäbe es ARD wahrscheinlich in weiten Teilen auch nicht.
Das heißt aber trotzdem, viele machen sich sozusagen gerade Sorgen um das Ende der demokratischen Debattenkultur und so weiter. Teilen Sie diese Sorge oder sind Sie da eigentlich ganz gelassen?
Nee, ich teile die Sorge schon auch. Aber ich weiß nicht, ich sehe die Problematik eher in den sozialen Medien. Da greifen ja Strömungen um sich, die ich mir früher habe gar nicht vorstellen können, dass man da irgendwie mit Aluhutbewegung und dass man da an Echsenmenschen glaubt und also abgedrehter Kram.
An Menschen glauben auch, dass man aus Gullideckeln heraus geimpft wird.
Ja, also ja. Wahnsinn, nicht? Also richtig wie in einem Horrorfilm. Mhm. Ich weiß nicht, in welchen Welten sich diese Leute bewegen. Ich begegne ihnen manchmal und die sind auch zum Teil ganz normale Leute, nur wenn man dann an einen bestimmten Punkt kommt, dann hat man den Eindruck, die sind nicht mehr von dieser Welt.
Sie haben als stellvertretende Chefredakteurin Ihren Hut genommen bei der Zeit und dann ja, gesagt, ich höre jetzt auf.
Meine letzte Ausgabe war der 15., die vom 15. Januar 24, also im Januar.
Warum haben Sie das gemacht?
Weil ich keine Lust mehr hatte. Es war mir einfach zu viel. Ich hatte ja dann diese ganze, das Unternehmen im Unternehmen, also Zeitverbrechen ist ja ein Unternehmen im Unternehmen, das hatte ich. Und dann, wenn man dann auch noch in der Chefredaktion sitzt und sehr, sehr viele Sitzungen hat und Verantwortung hat und jede Woche einen Titel auf die Beine stellen muss, mir war es einfach zu viel. Und außerdem habe ich mir gedacht, es sollte jetzt mal eine neue Generation ran. Ich bin 63. Ich muss jetzt hier nicht ewig sitzen. Außerdem haben wir natürlich jetzt auch die Zusammenführung von Print und Online. Und da voranzugehen ist für eine Boomerin, ja, die also von sich da sagen lassen musste, was ein Podcast ist, bin ich da nicht die richtige Figur.
Ich habe Sie nicht als Person erlebt, die sich über so Mann-Frau-Geschichten arg definiert. Gestatten Sie mir trotzdem eine kleine Genderfrage, nämlich tun sich Frauen leichter, aus der ersten Reihe zurück in die zweite zu treten?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht, weil Männer sich mehr über ihren Job definieren, aber ich definiere mich eigentlich auch über meinen Job. Mhm. Aber ich fühle mich jetzt viel freier. Und diese Freiheit, dieser Zugewinn an Freiheit, der macht den Machtverlust durchaus wett.
Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch bei Ihnen, Sabine Rückert. Wir haben noch 15 Sekunden Zeit. Das ist eine gemeine, aber kleine Schlussfrage. Beten Sie?
Nein.
Aber Sie können es noch.
Vielleicht kommt der Tag, an dem ich es wieder mache.
Das wünsche ich Ihnen nicht. Ich glaube,
ich auch nicht
so gut. Danke für den Besuch.
Tschüss.